Pastor Interview Lounge.
Der Star Talk mit Christian und Bettina Aust.
So, und wie immer beginnt unser Podcast mit unserer kleinen Schnellfragerunde. Und die erste Frage lautet ganz simpel: Wie heißt du?
Florian David Fitz.
Was ist dein Beruf?
Schauspieler, Drehbuchautor, manchmal Regisseur.
Welchen Film siehst du immer wieder und er wird dir nie langweilig?
Der Pate 1, Alien, Hereditary, ganz viele.
Popcorn, süß oder salzig?
Immer süß. Nur die coolen Leute haben salziges Popcorn und ich bin nicht cool.
Mit welcher berühmten Schauspielerin oder welchem berühmten Schauspieler, tot oder lebendig, würdest du gerne einen Tag verbringen?
Ich lieber spielen als Tag verbringen. Meryl Streep natürlich und Al Pacino, leider.
Wenn du eine Zeitreise auf ein Filmset machen könntest, welches würdest du dir aussuchen?
Ach, Pate.
Was wissen die meisten Leute nicht über dich?
Nichts, weil ich alle Sachen schon gesagt habe, die Leute nicht über mich wissen.
Wer war dein erster Leinwandschwarm?
Oh, da war tatsächlich Jennifer Grey, bevor sie ihre Nase hat machen lassen. Aber das ist lange, lange, lange her, da waren schon diverse dazwischen.
Herzlich willkommen in der Astor Interview Lounge. Wir sind Bettina und Christian und wir freuen uns sehr über unseren Gast. Er ist Schauspieler, er ist Drehbuchautor und er ist Regisseur. Und ihr kennt ihn aus Filmen wie unter anderem Vincent Vilmeer, 100 Dinge oder Männerherzen und vielen mehr. Und mit seinem neuen Film hat er uns wieder einmal überrascht, Bettina, oder?
Absolut. Wir sind in München bei Florian David Fitz. Hallo Florian, schön, dass du Zeit für uns hast.
Bei mir persönlich, im Bayerischen Hof. In meinem bescheidenen Heim.
Domizil, im Rokoko-Raum.
Ich finde aber irgendwie passt das gut zu dir.
Das hier passt gut zu mir?
Ja, irgendwie ja. Heute so mit deinen Haaren, wie du die frisiert hast.
Also ich habe heute so Rokoko-Haare?
Ja, irgendwie ja, so ein bisschen. Du hast ja einen neuen Film, der heißt No Hit Wonder. Das ist so eine Mischung aus Drama und Komödie. Und eine wichtige Rolle spielt in dieser Geschichte das Singen im Chor gemeinsam mit anderen Menschen. Florian, wann hast du denn das letzte Mal gesungen? Heute unter der Dusche?
Ich singe Gott sei Dank nicht nur unter der Dusche. Also ich singe tatsächlich relativ viel. Es ist jetzt leider so, dass meine Kinder mir das Singen verbieten.
Also wir können Wieso das denn?
Ja, weil sie sagen, ich kann das Lied nicht hören. Also sie möchten das sehr gerne bestimmen, aber ich singe tatsächlich relativ viel.
Also hast du heute gesungen schon?
Heute noch nicht.
Okay.
Doch, ich musste heute ein Lied ansingen, das keiner kannte, weil ich nach One Hit Wonders gefragt wurde und meinen kannte keiner.
Welcher war denn das?
Ich habe der erste, der mir eingefallen ist, wirklich aus den 80ern und der heißt Stop von Sam Brown. Und den kannten die nicht. Das ist aber ein bisschen eine Generationenfrage.
You got a star.
There you go.
Kennt doch jeder.
Genau, ja, das habe ich gesungen.
Hey, schön. Können wir das auch nochmal hören?
Ich habe nur, oh, you better stop. Before you go and break my heart. Oder so ähnlich.
Krieg ich richtig ein bisschen Gänsehaut.
Na, no, du kriegst aber leicht Gänsehaut.
Wollte ich gerade sagen. Das
krieg ich sehr leicht.
Die Hemmschwelle ist da ja bei dir irgendwie nicht so groß. Beziehungsweise Hemmschwelle, die Gänsehautschwelle. Ne?
Die ist kaum vorhanden.
Alles klar. So, wir müssen natürlich mal kurz sagen, worum es geht. Also du spielst einen Popstar, der nicht damit klarkommt, dass er vor vielen Jahren einen einzigen Hit nur hatte. Ein sogenanntes One-Hit-Wonder eben. Und nach einem gescheiterten Selbstmordversuch landet dieser Mann in der Psychiatrie und singt dort mit anderen Insassinnen und Sassen in einem Chor. Und du spielst nicht nur diesen Popstar, du hast auch das Drehbuch geschrieben. Wie bist du auf die Idee dazu gekommen? Also wo war so die Initialzündung, dass du gesagt hast, Mensch, da setze ich mich hin und schreibe ein ganzes Drehbuch?
Ich glaube, die Initialzündung war einfach wirklich nur die Frage, ob Singen glücklich macht. Ganz simpel. Und das ist ja noch kein Film.
Da fängt ja die Arbeit erst an, ne?
Da fängt die Arbeit erst an. Also das war mir klar, dass das Thema ist. Und dann habe ich erstmal mich gefragt, warum brauchen wir das überhaupt? Also erstmal, was daran macht einen glücklich? Und wenn du dann darauf kommst, was jetzt da dahinter steht, also psychologisch, warum man dann glücklich ist, wenn man zusammen singt, das ist nämlich das Gemeinschaft, also diese aus der Vereinzelung rauskommen, und dann hattest du schon das Thema für den Film, was eigentlich eine Vereinsamung ist, ja? Und dann guckst du die Gesellschaft an und schaust so, ah, okay, warum ist das so? Sind wir so ein bisschen vereinzelt oder vereinsamt? Und dann brauche ich natürlich noch einen komödiantischen Helden, der auf jeden Fall der am schlechtesten geeignete Mensch ist, um andere Leute glücklich zu machen.
Ein Zyniker, das können wir ruhig mal sagen.
Ja. Aber wir spoilern hier nicht, hier wird nichts verraten. Sollte er im Kino gucken, den Film. Wie lange hast du denn da gesessen an dem Drehbuch?
Na, es geht ja immer über viele Fassungen. Es ist ja nicht wie so ein Roman, dass du das einmal hinlatzt, sondern du musst dich ja so ranarbeiten. Aber ich denke mir immer viel davor und konstruiere es irgendwie vorne und habe dann viele Ideen und Szenen und so weiter. Und dann kann ich es immer relativ schnell schreiben. Also ein paar, keine Ahnung, 10 Wochen oder so. Mhm.
Du hast es schon gesagt, singen, das ist ja ganz was Positives. Da passiert auch eine ganze Menge im Körper. Haben wir natürlich auch in Vorbereitung jetzt auf das Interview, haben wir das mal nachgeguckt. Ich war da wirklich überrascht. Das ist ja so ein richtiger Wohlfühl-Hormonrausch, der da losgeht.
Sind jetzt Experten für körpereigene Drogen?
Naja, so ein ganz bisschen. Also Dopamin wird ausgeschüttet, ein Wohlfühlhormon, dann diverse Endorphine und es gibt dieses Kuschel- und Bindungshormon.
Oxytocin. Ja, man kennt sich aus.
Ich habe recherchiert.
Und das Cortisol geht runter.
Genau. Und das fördert Vertrauen und Verbundenheit mit anderen, dieses Singen. Und das ist so easy. Wahnsinn.
Ja, und on top gibt es noch Serotonin, also als natürlicher Stimmungsaufheller wird das ausgeschüttet, reduziert Stress und stärkt das Immunsystem. Also kurz, Singen ist gesund, macht glücklich. Und noch mehr, wenn man natürlich mit anderen singt. Und genau das passiert dann eben auch im Film. Ne?
Und baut Stress ab. Die Schlüsselthemen in deinem Film sind Glück und Singen. Warum waren dir die so wichtig, dass du da einen ganzen Film drüber geschrieben hast?
Na, also wie gesagt, diese erste Idee war ja tatsächlich, ob Singen glücklich macht, fand ich einfach interessant. Und da habe ich einfach Dokus gesehen, da gab es diverse Dokus im Fernsehen und das fand ich einfach grundsätzlich interessant. Und dann dagegen jemanden zu setzen, der in seiner ehemaligen Berühmtheit gefangen ist. Also eigentlich jemanden, wo du sagst, mit dem kann ich mich jetzt gar nicht identifizieren. Aber ehrlich gesagt, wenn du genau das anschaust, unsere Gesellschaft kann man sich sehr gut damit identifizieren, weil unsere ganze Gesellschaft ja so ein bisschen danach, nach diesem Andy Warhol-Ruhm strebt. Und dann kommt immer die Frage, was ist denn danach? Wenn du mal von diesem Apfel gekostet hast, was machst du danach? Und ist das Leben danach noch was wert? Und Wenn du dann Sklave dieses einen Liedes bist, dann...
Du hast das sehr pointiert jetzt auch, ne? Auf die, also wenn es nur wirklich ein Hit ist.
Ja, was es ja gibt.
Ne? Ja, klar.
Man stelle sich nur, Roy Black hat das doch gesungen, oder? Fiesta Mexicana. War es nicht Roy Black? Ja.
Rex Gildo.
Ja. Stell dir vor, das war ein Riesenhit, den alle, oder ein bisschen Spaß muss sein oder sowas, weißt du? Also sowas, was du immer überall singen musst. Und das wird ja auch nicht besser. Und man sieht ja am Anfang vom Film, wie er vom wirklich Startum runterpurzelt, diese Treppe, bis wirklich es kann schrecklicher nicht mehr werden und es kann ja immer noch schrecklicher werden. Und da musst du aber immer noch bis zum Baumarkt unten dieses Lied singen, nach 20 Jahren mit deinen schlecht gefärbten Haaren und deinem Glitzerjackett. Und dann fährst du aber halt dann nach Hause mit Taxi, weil du keinen Führerschein hast, weil du es nie gelernt hast und bist in deiner kleinen Zwei-Zimmer-Wohnung in so einem riesen Wohnturm und kannst die Miete nicht zahlen. Und starrst auf eine goldene Platte. Also da versteht, glaube ich, jeder, warum so jemand eine Depression hat.
Hätte ich auch, ganz klar. Ne? Er landet dann auch im Dschungelcamp und naja, also wie gesagt, das sollt ihr alles noch selber sehen.
Und nicht mal mehr das Dschungelcamp ruft an. Da, so weit ist es ja schon.
Wenn es so weit schon ist, dann ist es ganz hart. So, waren das besonders glückliche Dreharbeiten, weil ihr so viel zusammen gesungen habt?
Also ich erzähle das jetzt immer, tatsächlich ist es immer schön, mich in Interviews drüber zu reden, weil ich mir dann so über den Prozess selber klar werde und was uns wirklich passiert ist. Also ich hatte 2 Filme, glaube ich, in meinem Leben, wo das passiert ist. Das war beim Geilsten Tag, wo Matthias und ich diese Reise durch Afrika gemacht haben, wo die Reise auch tatsächlich eine Reise zwischen mir und ihm waren und wo wir Freunde geworden sind, richtig. Und hier war es auch so. Hier, und wir haben das begriffen an dem Tag, wo wir im Spätsommer haben wir uns zum Proben getroffen, weil wir mussten ja diese Lieder alle proben. Wir mussten das ja wirklich singen können alles und es musste ja erstmal richtig gut klingen, damit wir es dann normaler machen. Und dann allein durch dieses 3 Tage Singen am Starnberger See, da war auch das Wetter noch wahnsinnig schön und wir haben abends immer zusammen schwimmen gegangen im See. Allein das hat bei uns dieses Gefühl ausgelöst, worüber der Film erzählt. Und das war wirklich tatsächlich, bewegend. Man muss das eigentlich so ein bisschen kitschig sagen. Und auch also eine große Überraschung, weil klar, man weiß, ja, singen macht glücklich, aber wenn man es dann am eigenen Leib erfährt und sagt, wie schön es eigentlich ist, in dieser Gruppe zu singen. Nora kam ja auch runter und hat mitgesungen, obwohl die in dem Film gar nicht mitsingt.
Nora Tschirner, die in dem Film auch mitspielt, was wir bisher noch gar nicht gesagt haben. Ne? Also ja, das ist Theorie und Praxis, ne? Das ist ja dann, wenn man es wirklich erlebt.
Na klar, ich habe das Buch geschrieben, es war mir klar, aber dann erfährst du es am eigenen Leib und denkst, krass, das funktioniert ja wirklich.
Ja, perfekt. Übers Schreiben, du hast das Drehbuch ja geschrieben, da reden wir später noch intensiver drüber. Jetzt nochmal das Thema Musik. Als wir das Interview jetzt vorbereitet haben, haben wir ein paar Sachen rausgefunden, die wir noch gar nicht über dich wussten, dass du
jetzt,
Mitglied...
Jetzt Florian Angst. Warum muss ich Angst kriegen? Sachen rausgefunden.
Das sind sehr schöne Dinge. Dass du Mitglied in der Schule in einer A Cappella-Gruppe warst, in der du gesungen hast. Wo seid ihr denn da aufgetreten? Waren das so Schulveranstaltungen, Familienfeste oder Feiern? Konnte man euch da buchen? Wie war das, Florian?
Nee, genau das. Also erstmal war ich im Schulchor. Und das war damals gar nicht so groß. Das macht man jetzt, glaube ich, viel mehr. Also bei uns gab es vielleicht 2 Leute, die Gesangsunterricht genommen haben in der ganzen Schule. Und das war so, nimmt jemand Gesangsunterricht?
Aber hattest du auch?
Nicht damals. Also nicht in der Schule. Ich hatte es dann in Boston. Also in meiner Schauspielschule, da hatte ich dann 4 Jahre Gesangsunterricht. Aber aber gesungen habe ich im Chor wahnsinnig gern. Und wir reden ja hier über das Ensemble-Singen, nicht nur sich einfach vorne hinstellen und singen, sondern mit anderen Leuten zusammen singen. Und dann kam raus, dass ich so eine kleine A-Cappella-Gruppe hatte und da auch die Sachen schon geschrieben habe und so. Und das hat mich dann auch schon begeistert.
Hast du die gegründet? Hast du gesagt, ja. Habt ihr Lust, so Freunde gefragt?
Ja, Leute aus dem Chor gefragt, ob sie das machen wollen. Und auch mit dem Orchester, habe dann auch Orchesterstücke geschrieben und so. Und habe das in Boston auch weitergemacht, natürlich dann auf einem ganz anderen Niveau, weil dann waren wirklich Musiker halt, Orchestermusiker und wirkliche Sänger da. Und das war dann schon nochmal so ein Quantensprung.
Also ihr habt nur Original Songs gesungen oder habt ihr auch Coverversionen gemacht?
Nee, auch irgendwie Billy Joel oder sowas halt.
Aber eben auch schon deine eigenen Sachen, die da gesungen wurden. Und dann Veranstaltungen waren in der Schule oder?
Ja klar, in der Turnhalle im Elsa-Brandström-Gymnasium. Auch eine Theaterführung, wo es nicht mal einen Theaterclub gab damals. Ich glaube, das ist alles jetzt so ein bisschen, da passiert so ein bisschen mehr.
Größtes Publikum damals? Größtes Publikum, also bei so einer Kanz waren ja, die 900 Turnhalle war
voll.
Leute.
Als wir unser Krimi-Stück aufgeführt haben, war die Turnhalle voll. Es war ein dankbares Publikum.
Es wundert mich jetzt ehrlich gesagt, dass du nicht Musiker geworden bist, weil ich war auch mal in der Schulband und wenn du das einmal gehabt hast, weißt du, du spielst einen Song 3 Minuten und die jubeln dir alle zu, das wirst du ja nicht wieder los, oder?
Ja, also ist jetzt nicht so glamourös. Wir waren jetzt nicht eine Rockband wie du. Also eine Band war ich auch, aber da hatte ich nur das Keyboard und das ist der langweiligste Job in der Band. die A Cappella-Gruppe ist ja dann auch eher ein bisschen betulicher als eine Rockband.
Das stimmt. Du hast das schon gesagt, du hast ja Gesangsunterricht genommen, dann in den USA. Du warst da auf der Schauspielschule und da gehörte das natürlich dann zur Ausbildung auch dazu, das Singen. Was erinnerst du da besonders gerne aus dieser Zeit?
Also ich kam nach Boston und ich weiß nicht, ob ihr euch an diesen 80er-Jahre-Film Fame erinnert? Genau so war es. Es war 1:1 wie diese Schule in Fame. Also ich kam da an und da, die war dreigeteilt, da gab es wirklich, also die Tänzer und es gab Orchestermusiker, es war ein Konservatorium und die Schauspieler. Und die Schauspieler in Amerika wiederum mehr als bei uns müssen alle singen können. Also sie können alle singen wie Pros. Und das war für mich einfach eine Überflutung an Kunst und an Freude, was Musik angeht. Und das hat auch unser Lehrer gesagt, unser Schauspiellehrer hat auch gesagt, ihr seid 4 Jahre jetzt auf dieser Schule, wenn ihr Glück habt, wenn sie euch nicht rausschmeißen und wenn ihr das Geld bezahlen könnt. Und es ist, füttert eure Seele, auch mit den Dingen, die nichts mit Schauspiel zu tun haben. Geht auf jedes Konzert, auf das ihr gehen könnt, geht zu jedem Tanzabend und füttert euch damit. Und das war wirklich toll.
Hast du es gemacht? Also ja. Warst du viel auf Konzerten?
Ja, die ganze Zeit. Es war aber auch wirklich so, dadurch, das war der Nachteil, für Schauspiel brauchst du ein bisschen manchmal Zeit, dass du so ein bisschen in deinem eigenen Saft schmorst und so, weil das hat ja sehr viel mit Psychologie, mit deinen eigenen Blockaden zu tun und so weiter. Und die Zeit gab es nicht. Also es war einfach immer was los. Wir haben vormittags Schule gehabt, dann hast du abends ein Stipendium gehabt, wo du halt arbeiten musstest und dann hast du vielleicht noch Theateraufführungen gehabt und dann bist du auf Konzerte gegangen. Also ich habe wirklich, wenn ich mal 5 Minuten irgendwo gesessen bin, habe ich mich aufgestützt und habe 5 Minuten geschlafen. Also das war so. Es war einfach nur füttern. Und übers Schauspiel habe ich, glaube ich, danach noch viel mehr gelernt, als ich dann zurück in München war von dieser Lehrerin von der Falkenberg-Schule.
Der berühmte Theater-Minutenschlaf. Ja. Wir kennen das auch als Publikum, ja? Wenn man da sitzt, eine Aufführung sieht.
Da macht man das dann ist ein bisschen gemütlicher.
So, ups, ne, da war noch was. Es gibt im Film diesen einen Song, also No Hit Wonder, diesen Hit, den Daniel Novak, so heißt der Sänger im Film, geschrieben hat. Und der heißt Time, Time, Time. Und den müssen wir uns jetzt einmal kurz anhören.
So you sack another dreamer. So you're drunk enough by noon. So you're on the same old steamer. I'm in the same old tune. And you go, cause you can't let go. And you go, and you can't say no. And you go, and you go, and you go, and you go. Though you've sung this song before. Sing
Also, Florian, bei mir ist der Song hängen geblieben und es könnte für mich so ein potenzieller Ohrwurm werden, eventuell.
Es könnte ein Hit werden, weil ich habe schon viele Songs gehört, so aus Filmen, wo so die Behauptung ist, das ist ein Hit, ne? Und dann denkt man, naja gut, haben die da irgendwie zusammengehauen. Aber der hier ist bei mir auch total hängen geblieben und jetzt kommt's, Leute. Diesen Titelsong Time, 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 du hast ja vorhin schon gesagt, du hast früher schon was geschrieben, was ich auch nicht wusste, den hast du selber geschrieben.
Naja, die Zielsetzung war tatsächlich genau die, was du gesagt hast. Ich wollte halt was machen, was überall sich anfühlt, als hätte man es irgendwie schon mal gehört, dass du auch sofort danach mindestens eine Zeile nachsingen kannst, die dir nicht mehr leicht aus dem Kopf geht. Und wenn du ihn zweimal gehört hast, kriegst du ihn nicht mehr aus dem Kopf. Und das, dann wollte ich auch, dass er trashig ist, dass er so diesen 90er, wir hatten immer, What is Love war immer unser Beispielsong.
Ja, das ist so ganz...
Baby Don't Hurt Me.
Ja, hatte ich auch so ganz...
Und genauso, dass, da haben wir gedacht, aus der Zeit soll der Song kommen und das färbt natürlich ein bisschen, wie poppig der ist und was er für ein Beat hat und so weiter. Aber unten drunter sollte sich eigentlich ein guter Song verbergen. Wenn du den jetzt strippst und nur mit Klavier spielst oder sowas, ist es eigentlich ein guter Song. Und der Text, wenn man ihn anhört, ist ein ganz schön bitterer Text.
Ja, natürlich, klar.
Ich muss da jetzt aber nochmal nachfragen, Florian. Du hast den ja nicht nur komponiert, du singst den ja auch selber und aufgenommen bei dir zu Hause im Studio, ja?
Nein, am Computer.
Am Computer.
Ich habe zu Hause ein Klavier und ich habe den halt geschrieben und habe ihn halt eingesungen. Und ehrlich gesagt haben wir sogar diese Gesangsspur behalten, weil er musste von der Qualität ja gar nicht so, er muss ja quasi 90er-Jahre-mäßig sein.
Also das Demo wurde der Song.
Ja.
Aber ich finde das so lustig, weil du sagst so, ja, ich wollte irgendwas schreiben, wie sich ein Hit anhört, so wie sich ein Hit anhört. Das versuchen ja viele, ja. Aber denen gelingt das komischerweise nicht. Aber du hast das ja, du hast das einfach gemacht. Also du komponierst schon sehr lange und du bist, du komponierst auch sonst Songs. Wo sind die alle? Warum haben wir die bisher noch nicht gehört?
Jetzt nicht mehr. Also früher habe ich das gemacht, aber jetzt nicht mehr. Also man muss jetzt auch nicht alles machen.
Gut, aber da sind Schubladen voll von Songs, die du da noch irgendwie rumliegen hast.
Ja, also muss ich auch nicht sagen, dass die Welt unbedingt hören muss. Aber ja, ich kann Lieder schreiben, wenn es sein muss. Und hier musste es halt sein.
Naja, klar, ist ja ein Vorteil, ne, wenn man das auch noch kann.
Aber vielleicht bringst du ja noch mal irgendwie was raus, oder?
Ich glaube nicht, ehrlich gesagt. Also was soll der Mensch denn noch alles machen?
Oder ist es auch so, dass du denkst, naja, noch ein singender Schauspieler, sind das schlechte Startvoraussetzungen?
Ja, auch ist ein bisschen so. Und ich, eine Tante von mir, die Froni Fitzia, selber Schauspielerin war. Also ich habe ja so sehr viel talentierte Verwandte da gehabt. Und ich hätte auch gesagt, naja, also man hat nur so und so viel Butter. Und irgendwann wird die Butter halt sehr dünn, wenn man sie zu weit ausbreitet.
Das habe ich ja noch nie gehört.
So weit bist du ja noch lange nicht. Ja.
Und da habe ich gedacht, ja, vielleicht die Butter nicht zu dünn ausbreiten.
Gut, aber... Das könnte ja ein Projekt für die Zukunft.
Wäre auch ein guter Titel für einen Film. Irgendwann wird die Butter sehr dünn.
Ja. Und dann kommen mehr Songs von dir, genau. Florian, ich habe gelesen, du spielst Klavier, das hast du eben auch gesagt, und Saxophon. Wie fing das denn bei dir an?
Mit dem Saxophon muss ich schon so ein leichtes Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen also machen. Ich habe seit 100 Jahren kein Saxophon mehr gespielt. Klavier kann ich wirklich
Klavier,
noch.
Okay. Wie fing das bei dir dann an mit der Musik? War das so in der Familie, als Kind? Hattest du Klavierunterricht? Erzähl doch mal.
Ja, das war immer schon so. Also meine Eltern haben, da war das noch selbstverständlich irgendwie in den 70er Jahren, dass die Kinder Blockflöte lernen. Damit fing es an. Und dann, als meine Mutter gesagt hat, sie wirft sich aus dem Fenster, dann sind wir übergegangen zum Klavier, meine Schwester und ich. Dann wurde es ein bisschen besser für sie. Und dann haben wir Klavierunterricht gehabt, also ewig lang. Und bei mir war es immer eher schon so, im Gegensatz zu meiner Schwester, ich konnte nicht gut Noten lesen. Ich habe so eine Notenlese-Legasthenie. Also ich schreibe auch wirklich schneller Noten, als ich sie lese. Aber ich habe ein sehr gutes Gehör. Und das hat meine Lehrerin sehr gefördert. Sie hat mir immer den Stuhl rumgedreht und hat gesagt, okay, was ist das für ein Intervall? Was ist die, also erklär mir mal, wo du jetzt, wie kommst du von der ersten zur fünften zur vierten und Dominant Sepp, bla bla bla, diese ganzen Sachen. Das heißt, ich hatte immer ein gutes Gefühl für Musik, wie die zusammengestellt ist. Und das hilft dir natürlich, dass du eigentlich dich ans Klavier setzen kannst und mehr oder weniger die nicht allzu komplizierten Songs alle nachspielen kannst.
Machst du denn noch mit anderen Menschen Musik? Spielst du in einer Band oder bist im Chor?
Nee, ich habe einfach tatsächlich die Zeit nicht. Aber wir haben bei einem Geburtstag von einem Kumpel, das ist auch schon wieder ein Jahr her, da war das so, dass die einfach ein Klavier rumstehen hatten und wir hatten einfach eine Riesengruppe und es hat wie so eine Jukebox. Die eine hat so Cajon gehabt und hat da so drauf gekloppt und dann haben wir halt einfach am Klavier zusammengeschustert, was wir halt konnten. Und das war richtig toll.
Wie schön.
Ja.
Ihr habt ja vor diesem Film so einen Chorwettbewerb ausgeschrieben.
Mhm.
sagt man, ausgeschrieben, ausgelobt, ausge...
Ja, ich glaube, das ist alles richtig und sehr offiziell.
Ja, auf jeden Fall. War es ja auch. Und es gab richtig viele Chöre, die teilgenommen haben. Wir haben uns das auf YouTube alles mal angeguckt und mit sehr viel Liebe gesungen auch. Und Florian, was macht das mit dir, wenn andere Menschen mit so viel Gefühl deine Arbeit interpretieren oder deine Musik?
Also das ist witzigerweise nochmal genau derselbe Effekt, den wir beim Proben auch hatten, ist, dass du dir nicht darüber bewusst warst, was es mit den Leuten machen kann. Und da war ja auch, wir haben es ja ein bisschen mit einem Schmunzeln genommen, haben gesagt, nehmt diesen Trash-Hit und macht euer eigenes Arrangement und singt es ein in eurer Gruppe. Und dann kam tatsächlich von 100 Chören kamen Einsendungen und wirklich so unterschiedlich, wie man sich das nicht vorstellen kann. Das eine sind Kinder, das andere sind also aus Schulen, das andere sind wirklich hochprofessionelle Sachen und A-Cappella-Gruppen und ganz unterschiedlich. Und na klar, du hörst dir das dann an, irgendwann kannst du den Song dann nicht mehr hören, aber wirklich, also ich glaube, ich habe 4-mal geheult. Einfach allein, jetzt nicht, oh mein Song, sie singen meinen Song, sondern einfach, wie schön die das machen, wie viel Freude die dabei allein hatten. Und ich hoffe, es ging ihnen auch so, dass es nicht nur darum ging, jetzt das Preisgeld einzustreichen, sondern wie viel Spaß sie schon bei dem Machen hatten. Und ich hoffe, wir kriegen das hin, dass wir das organisieren. Ich habe gesagt, wir müssen unbedingt diese 100 Chöre einladen, dass sie ins Kino kommen und dass wir da zusammen, dass es, also wir jetzt nicht alle in ein Kino kriegen, aber dass sie halt in ihrem Ort mit dem Kino verdrahtet sind und dann zusammen mit ihren Familien das feiern können.
Das geht auch echt zu Herzen. Also probiert das selber mal aus.
Ich fand das auch sehr, sehr schön.
YouTube.
Ja, emotional.
Kann man die alle sehen? Also wir müssen die eigentlich alle irgendwie online stellen, weil es gibt wirklich tolle Sachen.
Mhm. Florian, wenn du mal nicht so einen guten Tag hast, was singst? Singst du dann Musik oder was für Musik hörst du dann?
Naja, wenn ich nicht so einen tollen Tag habe, dann ist es meistens so, dass ich die Musik dazu auch wähle. Ich bin ja jetzt nicht so derjenige, der dann, ich bin eher so Akustikmusik und das passt ja dann eigentlich zu jedem Stimmungswetter. Aber ich bin auch einer nicht so, der sich dann so runterdebriert. Also
du hörst nicht Leonard Cohen, wenn es dir eh schon schlecht geht.
Ja, und Leonard Cohen ist, findest du den, ich finde ihn gar nicht so traurig. Ich finde es nicht traurig, ich finde es sehr ruhig.
Ziemlich traurig.
Findest du es traurig?
Ja,
zynisch ist es halt ein bisschen.
Ja,
ist, ne?
Ja, doch, stimmt. Es ist so eine Mischung aus allem. Aber
ja. Jeder hört das wahrscheinlich anders.
Aber du arbeitest auf jeden Fall nicht mit der Musik dagegen an. Also,
Nee, ich versuche mich schon irgendwie, also ich arbeite dann mit Sport dagegen an oder sowas. Wenn ich keinen Bock habe, eine schlechte Laune zu haben, dann bewege ich mich ein bisschen oder sowas. Also ich bin keiner, der sich dann so reinlegt wie so ein gemachtes Bett. Und sich noch hochpuschelt. Und noch, ja, da gibt es schon andere Heuler, oder? Also
ja,
der
Leonard Cohen
finde ich jetzt kein Heuler. Da gibt es welche, die richtig auf die Tränendrüse drücken.
Ich finde auch, Sport ist immer eine gute Alternative dann. Mache ich ja auch so.
Endorphine. Da sind wir wieder beim Thema, ne? Da waren wir vorhin auch schon mal. Wir wollen jetzt noch mehr über den schreibenden Florian David Fitz wissen. Und wo hast du die besten Ideen? Wo schreibst du am liebsten? Zu Hause? Oder es gibt ja auch Leute, die sich in so ein Café setzen oder so. Wie machst du das?
Ja, die Ideen, es ist ganz unterschiedlich, weil die Ideen sind immer, es ist ja dank eine gute Sache am Handy, dass man sich jederzeit rein diktieren kann. Also dir fällt irgendwas ein, meistens ist es irgendwas, was in der Zeitung steht oder ich irgendwo was sehe und dann mache ich einen Satz ins Handy rein und dann Jahre später kram ich das raus. Früher hatte ich so ein Buch. Also das sind die Ideen. Und dann beginnt so eine Phase, die ich als, ich weiß gar nicht, ob man das noch so benennen kann, aber als die Stereotyp weibliche Phase ist, die einfach gar nicht aktiv ist, sondern die einfach erstmal alle Kanäle aufmachen und sammeln, was einem so reinkommt. Also wenn du nämlich dann so, ohne dir genau zu überlegen, was du brauchst, sagst, das ist mein Thema und jetzt gucke ich, was passiert. Und dann tropfen dir die Sachen rein und die schreibst du dann einfach auf, alle kleine Fitzel, die schreibe ich in ein Buch rein. Und dann hast du schon mal so Zutaten rumliegen. Und dann kommt der männliche, in Anführungsstriche, Teil, wo du sagst, so, wie kriege ich das in eine Struktur? Wie kriege ich das jetzt zusammengebunden? Und dann hast du schon ganz viel Futter. Und so funktioniert das eigentlich. Und das hat eigentlich nichts mit dem Raum zu tun, aber schreiben tue ich zu Hause.
Und wie ist das da mit deiner Routine? Es gibt ja Schriftsteller, die so eine Routine haben, die sich morgens pünktlich um 8 an den Schreibtisch setzen, für 4 Stunden arbeiten. Thomas Mann war ja so ein Mensch. Wie bist du da? Setzt du dich da selber unter Druck oder sagst du eher, ich muss inspiriert sein, sonst klappt das nicht?
Nee, also ich würde nicht auf Inspiration warten. Meines Erachtens stellt sich die Inspiration ein, wenn du dich hinsetzt und arbeitest. Und es gibt diese Blockade, gibt es schon, dass du nach einer Zeit, wenn du nicht drin warst, was anderes gemacht hast, dass es ganz schwer ist, wieder reinzukommen. Das ist sehr, 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 sehr quälend. Deswegen versucht man, wenn man mal so ein bisschen im Flow ist, versucht man da ein bisschen in seinem Mustopf zu bleiben, was natürlich nicht leicht ist mit Familie und irgendwie Freunde, weil man dann so ein bisschen so abtaucht. Aber mit Kindern ist es zwangsläufig so, dass du dich anders terminieren musst. Da bringst du die Kinder in den Kindergarten und dann setzt du dich hin und hast halt genau dieses Fenster und dann machst du es halt in diesem Fenster.
Und das klappt bei dir auch gut.
Ja, muss ja.
Es geht ja nicht anders. Was soll ich machen? Ja. Der Mann muss das durchziehen, sonst kommt dabei nichts raus am Ende.
Der ist noch da.
Welchen vergessenen Popstar hattest du für Daniel Novak im Kopf? Oder hast du den aus verschiedenen Popstars zusammengesetzt? Oder hattest du da irgendwie eine Idee?
Es sind tatsächlich nicht nur Popstars, es sind unterschiedlichste Leute. Wir haben überlegt, ist es eher so ein Jeff Goldblum-Zyniker oder ist es eher so ein Robbie Williams-Paniker, so ein bisschen bipolar oder sowas. Da musst du ja erstmal so einen Geschmack dafür kriegen. Hauptsächlich, weil du ja dann sagst, ich habe auch dieses Gegenstück, was Nora ja spielt. Also die beiden müssen ja quasi so zwei Seiten einer Medaille sein. Aber ich kenne einige Leute, also es ist zusammengebastelt. Also tatsächlich auch so ein bisschen aus, wenn man so drüber liest, Robbie Williams, wie der mit berühmt hat, irgendwie, wie es geht, wie geht's einem mit und wie geht's einem danach ohne. Also wenn du da mal so drin bist, kannst du weder das eine noch das andere und bist irgendwie immer unfertig. Und so ist er ja. Er ist jemand, der immer das Gefühl hat, er ist nicht ganz. Er muss gesehen werden, um überhaupt stattzufinden. Ein anderes Konzept gibt es
nicht. Existieren eigentlich.
Überhaupt eine Existenzberechtigung zu haben. Genauso wie es bei Noahs Figur ist, sie muss was machen, um überhaupt eine Existenzberechtigung zu haben.
Du spielst ja diesen Daniel Novak, diesen vergessenen Popstar, Florian. Als du das Drehbuch geschrieben hast, hattest du dich da eigentlich selbst gleich im Kopf für diesen Daniel Novak?
Ja, also das ist jetzt ja ein bisschen die Vorbedingung. Ich schreibe das ja auch nicht nur irgendwie, um anderen Leuten irgendwie Spaß zu bereiten, sondern ich will ja dann auch selber was spielen.
Also ganz egoistisch.
Na klar, aber erstmal, wie gesagt, geht es ums Thema und dann schaut man halt, was könnte eine Rolle sein, die in diesem Thema spannend ist.
Achso, das war schon die Antwort. Ich dachte, da kommt jetzt noch irgendwas deswegen.
Also ich kann jetzt noch lange dozieren, wenn du möchtest.
Das war eine klare Antwort.
So wie der Schmidt, der dann immer so, nee.
Ja, genau.
Fertig.
Wir sehen das ja im Film, also der Erfolg, wenn du ihn einmal hattest, dann willst du ihn immer wieder und bist auch bereit, eigentlich alles dafür zu tun. Und wie ist es dir gelungen, so eine Distanz zu deinem Erfolg aufzubauen, damit dir eben genau das vielleicht gerade nicht passiert? Also wahrscheinlich bist du nicht die Persönlichkeit, aber trotzdem, irgendwann packt es einen ja. Ne? Man will dann ja doch mehr davon.
Ne? Ich glaube, da ist keiner frei davon. Also nicht mal die Leute, die nicht berühmt sind. Also du siehst ja in der Gesellschaft, es bildet ja auch was Gesellschaftliches ab. In dem Mädel Elaha, da gibt es ein Mädel in dem Chor, die genau das ein bisschen abbildet. Also quasi wie ein Spiegel zu Daniel. Eine Gesellschaft, wo jeder halt das für erstrebenswert halten, berühmt zu sein.
Wenn du bei Social Media zum Beispiel weniger genau. Klicks bekommst plötzlich genau. als beim letzten Mal, denkst genau. du schon, ich bin nicht mehr.
Genau, wie gesagt, das ist das Andy Warhol-Syndrom, dass das alle können plötzlich berühmt sein und plötzlich erscheint das halt auch als eine der wenigen Arten zu sein, für alle ein gültiger Mensch zu sein. Ich persönlich habe das sicher auch in mir. Ja, ich bin da sicher nicht frei davon, sonst würde ich das wahrscheinlich nicht so machen. Aber ich habe auch eine Erziehung genossen, die mir einmal ein leichtes Cringe-Gefühl mitgibt bei sehr vielen Sachen. Also meine Cringe-Grenze ist sehr weit unten da. Und deswegen habe ich immer eine Distanz dazu. Und ich habe immer automatisch bei jeder positiven Sache, die ich mir anziehe, habe ich immer sofort so, da musst du dir aber die negative Sache auch anziehen, wenn du das machst. Was ein bisschen spaßbefreit ist.
Das kam so von deinen Eltern, dass die schon sagten, Florian, pass da auf. Oder wart ihr als Kinder schon, dass die sagten, sieh das mit Abstand?
Naja, gut, meine Eltern haben jetzt nicht gesagt, du wirst berühmt sein. Ich nehme aber an, es hat was mit meiner Erziehung zu tun, dass so ein Balancegedanke da ist. Oder es kommt von mir, ich weiß es nicht. Also ich nehme an, das ist jetzt mir nicht genetisch mit in die Wiege gelegt, aber ich glaube, ich habe das große Gefühl dafür, dass ich eine Distanz dazu halten muss. Aber wie gesagt, das hat auch einen Preis, dass man auch das auch manchmal nicht so cool ist, weil man sagt, du genießt es ja gar nicht so richtig. Und eigentlich ist es ja was man genießen kann oder soll. Aber es hält dich auch so ein bisschen auf einen sicheren Abstand. Weißt du, ich glaube, ich würde das ganz schlecht aushalten, richtig aufs Maul zu fallen. Aber wenn du immer sagst, hey, das ist alles nur geliehen. Also ehrlich gesagt, das ist alles sowieso nur geliehen.
Ja, leider.
Aber das eben auch. Und deswegen, wenn du sagst, hey, das ist jetzt gerade geliehen, genieße es, while it lasts, und das ist auch fein. Und du hast, ich habe, glaube ich, ein anderes Thema gehabt früher, dass ich das Gefühl hatte, ja, es ist nur das, du bist bekannt und aber eigentlich, was ist denn der Inhalt deines Berufs? Leute unterhalten? Und jetzt so nach Corona oder so, wie sich jetzt die Welt so ein bisschen verändert, habe ich doch ein Gefühl, ah, guck mal, das ist schon was Gutes. Du erzählst nämlich Geschichten über andere Leute und lässt Leute in andere Leben reingucken. Und dass das was eigentlich ganz Schönes und Sinnvolles ist, in der Zeit, wo wir das Gefühl haben, wir gucken gar nicht mehr in den anderen rein und es ist nicht sehr eine verbundene Zeit. Insofern, das ist mir, glaube ich, viel wichtiger. Und das gibt mir mehr Energie.
Und du kannst
ich
dann
schon an der Klinke gerüttelt und ihr so, ah, Gott, es geht los. Ich antworte jetzt immer ewig auf jede Frage.
Nein,
das war meine Schuld. Ich habe gesagt, die Antwort davor war so kurz.
Ich mache so Helmut Schmidt Antwort.
Nein, das war sehr schön. Ich konnte mir das auch gut vorstellen, Florian. Also das ist dann wirklich so nach einem Tag wie heute. Wir sitzen jetzt hier im schicken Hotel, alle beklatschen sich. Du stehst ja auch hier im Mittelpunkt. Du kommst dann abends nach Hause und kannst einfach sagen, weg mit diesem Tag, ich bin jetzt wieder in meiner Welt.
Nee, es ist im Gegenteil viel schlimmer. Ich bin schon auf der Premiere und krieg den Applaus und bin schon in diesem Moment. Dass ich denke, so, du wirst immer so ein leichtes, verzagtes Peinlichkeitsgesicht sehen bei mir, wenn ich Applaus bekomme. Und das finde ich ehrlich gesagt gar nicht so cool. Aber mein Gott, was soll man machen?
Ich glaube, wir sind uns sehr, sehr ähnlich. Ich meine, ich bin kein Filmstar, aber ich kenne das, ich weiß, was du meinst. Also in dem Moment, in dem alle sagen so, hey, toll gemacht, denke ich schon so, ja, weiß ich nicht.
Ja, aber es ist natürlich ein bisschen undankbar und es ist ja auch nicht so, dass man deswegen dann auch keinen Bock hat drauf. Also es ist komplizierter.
So, und jetzt haben wir so viel über den Song Time, Time, Time gesprochen. Wir haben ihn auch schon angespielt. Florian, wollen wir den am Ende noch einmal den Refrain zusammen singen?
Meinst welchen? Du,
das kriegen wir hin?
Den Sing It Once oder den Time, Time, Time?
Na, den,
Sing It Once, Sing It Twice, Singing It To Your Own Surprise. You've Done It Time, 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 Time and Again.
So, das ist der Song. Florian, vielen Dank, dass du heute hier warst in der Astro Interview Lounge. Es hat uns großen Spaß gemacht. Dir hoffentlich auch ein bisschen. Und den Film No Hit Wonder, den seht ihr ab 30. Oktober in den Kinos.
Genau.
Und wenn es euch gefallen hat und ihr keine neue Folge mehr verpassen wollt, dann abonniert uns doch einfach. Und unsere nächste Gästin ist Anke Engelke mit ihrem neuen Film Dann passiert das Leben.